SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Dienstagvormittag, eine neue Ausgabe SWR1. Leute, ich begrüße herzlich Franziska Brandner. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie sind die Spitzenkandidatin Baden-Württembergs für Bündnis 90, die Grünen. Wir haben die Reihenfolge der Kandidatinnen und Kandidaten, die hier in die Sendung kommen, vorab ausgelost. Das zweite Los ist jetzt auf Sie gefallen. Der Countdown läuft ja inzwischen nur noch knapp 2 Wochen bis zur Entscheidung. Die Grünen haben es jetzt nicht geschafft, wieder auf das Umfragehoch vor dem geschönten Lebenslauf und den Plagiatsvorwürfen der Kanzlerkandidatin Baerbock zu kommen. Wie sehr ärgert Sie das?
Ich kämpfe gerade wirklich um jede Stimme in Baden-Württemberg. Wir haben noch fast 2 Wochen Zeit, Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir wirklich in Deutschland besser regiert werden können, dass wir einen Aufbruch brauchen und nicht einfach weiter so machen können. Und es ist eine spannende Wahl und ich gebe noch alles.
Sie treten für den Wahlkreis Heidelberg an. Sie sind Politikwissenschaftlerin, waren im Europaparlament, sind seit 2013 im Bundestag. Wer Sie jetzt nicht kennt, wie beschreiben Sie sich selbst?
Ich bin eine Person, die sehr gerne lebt, die klug ist, die leidenschaftlich ist, die die Sachen anpackt, die genau weiß, wo auch der Schuh drückt und sich nie zufrieden gibt, bis es wirklich den Menschen besser geht. Das ist mein Ansporn, dass wir bei uns besser leben können.
Jetzt wollen Sie ja zum 3. Mal in den Bundestag. Können Sie nachvollziehen, dass manch einer fordert, also nach 3 Legislaturperioden sollte Schluss sein?
Wir brauchen auf jeden Fall immer wieder auch Wechsel in der Politik. Deswegen finde ich auch, dass nach 16 Jahren in Deutschland kein weiter so vorankommen sollte, dass man immer wieder auch Wechsel braucht. Ich würde mich jetzt sehr darüber freuen, wenn wir in die Verantwortung gehen können, wenn wir zeigen können, was wir mit diesem Land gut gestalten können, endlich den Klimaschutz voranbringen. Dafür trete ich jetzt an.
Lassen Sie uns gerade über ein Thema sprechen, was sonst oft der Union gehörte. In diesem Wahlkampf haben die Grünen die Union überholt in Sachen Großspenden an die Partei. Die Grünen sind mit 1 Million und 1,25 Millionen Euro die Empfänger der beiden größten Einzelspenden. Im Wahlprogramm dagegen fordern sie ja eine jährliche Höchstgrenze von 100.000 Euro pro Einzelspende. Da denkt man an Doppelmoral, Sie auch?
Wir würden es gerne gesetzlich für alle durchsetzen, dass es für alle Parteien gilt. Solange diese Regel nicht gilt, machen wir mit im allgemeinen Wettkampf und versuchen natürlich dort unsere Ideen zu vertreten. Aber wir kämpfen weiterhin, dass diese Regel für alle gilt, damit wir dann einen fairen Wettbewerb haben.
Diese Millionen Euro kamen von einem Bitcoin-Millionär aus Greifswald. Das Bitcoin-System, das braucht ja riesige Mengen an Strom. Und wenn das stärkste Thema der Grünen ist, die Nachhaltigkeit, das Klima, haben Sie dann kein Problem, so eine Spende anzunehmen?
Wir treten dafür ein, dass wir gerade mit Blick auf Bitcoin eine Regulierung brauchen, damit die Energieverbrauchslage in diesem Sektor nicht eskaliert. Wir treten dafür an und kämpfen dafür, auch wenn wir Gelder von jemandem bekommen, der damit sein Geld gemacht hat. Und das ist das für mich Wichtige, dass wir klar sagen, diese Art von, ist ein Bezahlungsmittel, ja, die können wir nicht einfach übernehmen, die können wir nicht umsetzen, weil dadurch verbrauchen wir Strom ohne Ende.
Kann ich daraus schlussfolgern, im nächsten Wahlkampf würden Sie so eine Spende dann nicht mehr annehmen, weil dann die Gesetzeslage eine andere ist?
Ich hoffe es, dass wir das in der nächsten Bundesregierung durchsetzen können.
Corona beschäftigt die Politik und uns Menschen natürlich weiterhin. Baden-Württemberg streicht die Lohnersatzzahlung in der Quarantäne. Ist das nicht doch eine Impfpflicht durch die Hintertür?
Wir müssen es schaffen, dass wir in Deutschland mehr Menschen impfen, weil unser Ziel ist, dass wir jene, die sich nicht impfen lassen können, wirklich schützen. Das sind in erster Linie die Kinder und Jugendlichen. Und wir haben jetzt 1,5 Jahre eine sehr große Solidarität der Kinder und Jugendlichen mit den Älteren gehabt. Die haben auf sehr, sehr viele ihrer Freiheiten verzichtet. Und jetzt geht es darum, dass wir die Kinder und die Jugendlichen in den Mittelpunkt stellen und sie schützen, die Schulen offen halten. Und dafür müssen wir wirklich alles tun. Und dazu gehört es auch eben, dass sich am Ende mehr Menschen impfen.
Was wir jetzt gelernt haben in 1,5 Jahren Pandemie, dass die Beschlüsse, die bundeseinheitlich getroffen werden, am besten getragen werden. Jetzt prescht Baden-Württemberg dabei vor. Ist das eine richtige Entscheidung?
Das Tragische ist, dass wir seit Wochen und Monaten wissen, dass wir diese Fragen haben werden. Wie gehen wir weiter bei Lohnfortzahlung? Was sind die neuen Indikatoren, wenn viele Menschen geimpft sind? Und die Bundesregierung hat da nichts getan. Jens Spahn hat nichts vorgeschlagen. Und deswegen mussten die Bundesländer jetzt vorangehen.
Das ist ein Vorschlag von Jens Spahn.
Und wenn jetzt nächste Woche will er es diskutieren, das hätten wir für 2 Monate diskutieren müssen. lassen. Das ist das immer das Klassische, dass diese Bundesregierung hinterherhängt. Wir haben wieder ein Infektionsschutzgesetz verabschiedet, in dem es keine einheitlichen Regeln zu 2G und 3G gibt. Und jetzt gehen wir die Bundesländer unterschiedliche Wege. Sehr berechtigterweise sagen die Bürgerinnen und Bürger, wir hätten es gerne einheitlich. Und dann kommt erst die Bundesregierung wieder hinterher. Es ist wirklich unverzeihlich, dass die Bundesregierung hier immer zu spät ist.
Wenn Sie sagen, wir wussten das ja schon im Vorfeld auch, dass der Herbst schlimm wird. Der Virologe Christian Droste sagte neulich für den Herbst voraus, wir werden gesamtgesellschaftlich die Zahl der Kontakte wieder einschränken müssen. Das ist ganz klar. Jetzt schauen wir mal ins Wahlprogramm der Grünen. Da steht, wer in der Pandemie 18 geworden ist, der soll ein Interrail-Ticket kostenlos bekommen. Nochmal die Frage nach der Doppelmoral bei den Grünen.
Nein, unser Ansatz war, dass wenn jetzt junge Menschen, wenn wir alle wieder reisen können, dass wir es gerade jungen Menschen dann auch ermöglichen, das nachzuholen, was sie anderthalb Jahre nicht hatten. Jugend bedeutet auch, dass man die Welt entdeckt, dass man rausgeht, dass wir Europa sehen können. Da waren die Grenzen geschlossen. Und wenn das wieder möglich ist, pandemiebedingt, ja, dann wollen wir das unterstützen, dass junge Leute diese Freiheit nutzen können.
Das liest sich ja für einen jungen Menschen erstmal toll im Wahlprogramm. Da stellen sich dann Fragen, ist das denn mit den Grünen und der Deutschen Bahn, die sich ja gerade im Tarifstreit befindet, dann auch abgesprochen und geklärt?
Na, das ist ja keine Frage der Deutschen Bahn, sondern da geht es darum, ob der Staat genau die Gelder dafür zur Verfügung stellt. Es geht sogar europäisch. Und ja, dafür würden wir uns wirklich gerne einsetzen, dass wir jungen Menschen ermöglichen, Europa zu entdecken, die Freiheit wieder zu genießen, sobald es die Pandemie ermöglicht.
Wer zahlt es?
Wir wollen das gerne, dass das eine der Prioritäten ist im nächsten europäischen Haushalt, also für das nächste kommende Jahr. Dafür setzen wir uns dort ein.
Der Countdown zur Bundestagswahl läuft. Wir geben Ihre Fragen weiter an Franziska Brandner, Abgeordnete von Bündnis 90, die Grünen Spitzenkandidatin. Aus Tengen-Büßlingen kommt die erste Frage von Tobias Huber. Können die Grünen wirklich mit gutem Gewissen die E-Mobilität fördern und befürworten, wenn man den Lithiumabbau, den Ausstoß von CO2 bei der Herstellung von Akkus, den Mehrverbrauch von Strom zum Laden der Fahrzeuge und auch die heikle Entsorgung der Akkus in Betracht zieht? Oder ist es kein Thema, da die Sachen irgendwo anders auf der Welt passieren?
Ja, Herr Huber, herzlichen Dank für diese Frage. Das ist ein wichtiges Thema, weil wir natürlich den Lebenszyklus von allen Produkten anschauen müssen. Also von der Produktion bis zur Möglichkeit zur Wiederverwertung. Und da müssen wir auch noch beim E-Auto besser werden, gerade mit Blick auf Recycling der Batterien. Da gehen wir jetzt in Baden-Württemberg voran. Das möchten wir auf Bundesebene auch stärken, dass hier viel, viel mehr recycelt wird, die seltenen Erden genutzt werden. Aber trotzdem im Lebenszyklus im Durchschnitt ist ein E-Auto nicht schlechter oder besser als die Verbrenner. Und ich möchte kurz daran erinnern, die Ölproduktion, ja, ist auch keine Umweltaktion und häufig mit großen Menschenrechtsverletzungen auch behaftet. Aber uns geht es auch darum, dass wir Alternativen aufbauen wollen in starken öffentlichen Nahverkehr, dass wir mehr Bahn, mehr Busse brauchen. Und von daher geht es darum, eine neue Mobilität in Deutschland voranzubringen.
Aus Bretten fragt Michael Wächter. Ich habe 2 pflegebedürftige Eltern und für mich ist dieses Thema wahlentscheidend. Wollen Sie die Pflegeversicherung reformieren? Was würden Sie ändern und wann würde Ihre Partei eine Reform angehen?
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Ich bin der festen Überzeugung, dass es eine der Zukunftsfragen ist in unserer ja auch älter werdenden Gesellschaft. Wir wollen die Pflegeversicherung reformieren, indem wir einen Kostendeckel für die Angehörigen, für die Selbstbetroffenen auch geben und den Rest stärker eben auch in eine Bürgerpflegeversicherung umwandeln, an der sich alle Beteiligten und nicht nur jene, die eben heute pflichtversichert sind, sondern alle, auch jene, die Immobilien haben, die mit Aktiengeld verdienen, auch dann in Zukunft einzahlen und wir dadurch viele Menschen entlasten können.
Immobilien ist ein Stichwort für L. Mertens, hat geschrieben, es müssen ja viel mehr Wohnungen gebaut werden. Ich beobachte aber, dass nur Eigentumswohnungen gebaut werden. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass sich die jeder leisten kann. Warum werden hauptsächlich Eigentumswohnungen gebaut?
Die Bauentscheidungen liegen natürlich nicht alle bei der Bundesregierung. Aber was eine Bundesregierung machen kann, ist, dass sie sozialen Wohnungsbau stärker fördert. Und wir möchten 1 Million neue Sozialwohnungen bauen, die eben dazu beitragen, dass wir auch die Mieten bei uns wieder runterbekommen. Ich komme aus Heidelberg. Ja, da können sich viele gar nicht mehr leisten, dort zu wohnen, die in Heidelberg arbeiten. Da müssen wir dringend wesentlich mehr investieren. 10 Milliarden über die nächsten 10 Jahre. Das ist unser Anspruch.
Aus Ihrem Wahlkreis aus Heidelberg hat Konrad Blattner geschrieben. Was werden Sie und Ihre Partei unternehmen, dass die Digitalisierung an Schulen endlich rasant Fahrt gewinnt? Wir brauchen nicht nur schnellere Leitungen, sondern auch mehr Hardware, vor allen Dingen viel mehr Administratoren. Wie viel Geld wurde inzwischen vom milliardenschweren Digitalpakt abgerufen?
Herr Blattner, das ist eine Frage, die uns alle rumtreibt. Wir müssen da schneller und besser werden. Und Sie haben recht, es geht sowohl um die Anschlusskapazitäten, also es ist Internet schnell, es geht um die Geräte, es geht aber auch darum, dass Menschen damit umgehen können. Bis jetzt war häufig der Ansatz in der Schule, dass ein Lehrer das noch mit nebenbei macht, aber häufig übersteigt das ja auch deren Kapazitäten. Das ist eine ganze große eigene Aufgabe. Da möchten wir umsteuern und eben dafür auch Gelder zur Verfügung stellen und die Verflechtungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen auch neu ordnen, damit wir hier kein Gegeneinander und Gerangel haben, sondern das Geld wirklich in den Schulen schnell ankommt.
Um seine Frage zu beantworten, 5 Milliarden Digitalpakt. Ich glaube, nach einem Jahr waren 15,7 ja. Millionen abgerufen.
Weil es so kompliziert und furchtbar ausgeschrieben wurde und dann mussten die Pläne vorgelegt werden und dann mussten die durch den Gemeinderat. Das war viel zu kompliziert, viel zu schwierig. Man hat auch über 4 Jahre darüber verhandelt. Das war unverzeihlich, dass es darüber so einen langen Konflikt gab zwischen Bund und Ländern. Wir müssen hier unseren Föderalismus neu aufstellen, damit wir wirklich vor Ort die Situation schneller verbessern können.
Da sind sich, glaube ich, alle Parteien einig. Die Kinder und junge Menschen sind die, die durch die Pandemie ganz besonders viel zurückstecken mussten. Wenn die Grünen an die Regierung kommen sollten, wie garantieren sie eine erfolgreiche Bildung?
Eine erfolgreiche Bildung, das ist die große Aufgabe. Wir müssen es in Deutschland endlich schaffen, dass der Bildungserfolg nicht mehr davon abhängt, ob die Eltern Akademiker sind, wo sie geboren sind, in welchem Stadtviertel man aufwächst. Und dafür brauchen wir einerseits finanzielle Unterstützung für die Kommunen, eine gute Schulbildung in der Fläche. Wir brauchen auch mehr Personal. Wir brauchen da mehr Sozialarbeiterinnen. Wir brauchen ein vielfältiges Team an den Schulen, was sich wirklich um die Kinder und auch um die Eltern mitkümmern kann.
Jetzt bin ich über Ihre Überschrift gestolpert. Da steht nämlich ganz groß, in Bildung investieren. Dabei ist ja eigentlich schon lange klar, es liegt nicht am Geld. Denn die Mittel für die Bildungspolitik, die werden kaum abgerufen. Was fehlt, sind die Lehrerinnen und Lehrer. Wie möchten die Grünen den Beruf attraktiver machen?
Es geht darum, dass wir sicherstellen, dass es eben auch Entlastungen für die Lehrerinnen und Lehrer gibt. In der Corona-Krise haben auch viele von ihnen viel geleistet, dass wir andere Personen mit unterschiedlichen Qualifikationen auch in die Schule holen, Sozialarbeiterinnen, Heilpädagoginnen, Logopädinnen, dass wir daraus ein gesamtes Team machen und nicht sagen, eine Person ist für alles zuständig.
Also jetzt sind in Baden-Württemberg die Grünen an der Regierung mit Schwarz und bis zum 1. September wurden mehr als 1000 Stellen mit Quereinsteigern besetzt, weil die Lehrer einfach fehlen. Im Jahr zuvor waren es 700 in so einem wichtigen Bereich. Wie viel Sorgen macht Ihnen das?
Ich bin froh, dass wir jetzt eine grüne Kultusministerin haben. Und
die macht es genauso und entlässt die Referendarinnen und Referendare auch in den Sommerferien.
Das ist eine Sache, die wir auch angehen und die wir jetzt verbessern. Das war mit Frau Eisenmann auch lange leider nicht möglich. Wir sind da dran. Wir bilden übrigens auch wieder mehr aus. Das dauert ja auch etwas, bis sie dann wieder dann genügend ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer haben. Wir sehen auch, dass viele gerne an dem Ort bleiben wollen, wo sie natürlich wohnen. Das ist auch absolut nachvollziehbar. Aber wir brauchen auch Lehrerinnen und Lehrer in der Fläche. Auch das müssen wir sicherstellen, dass dort vor Ort eine gute Infrastruktur ist, dass dort Kinderbetreuung ist, dass man sich dort das Wohnen leisten kann, gut angebunden ist. Das sind Aufgaben, die dazugehören.
Schülerinnen und Schüler an Gesamtschulen schneiden insgesamt schlechter ab, weil sich das Ganze an den schwächeren Schülern orientiert. Die Folge, die Leistungen sinken weiter. Wie wollen Sie das stoppen?
Also die Gesamtschulen, die ich kenne, leisten Unglaubliches und ermöglichen es gerade Kindern, die sonst vielleicht durchs System auch durchrutschen würden, eine individuelle Förderung, die diesen Kindern ermöglicht, Bildungsabschlüsse zu erreichen, die sie in einem klassischen Schulsystem nicht geschafft hätten.
Also
und wir möchten uns gerne weiter stärken und die personelle Ausstattung dort auch voranbringen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es gut ist, wenn Kinder individuell gefördert werden können, je nach Stärken und Schwächen auch hier der angesetzt wird und wir da in Baden-Württemberg hoffentlich auch noch weiter vorankommen können.
Der Rückstand in Sekundarstufe 1 in Mathematik sind teilweise 2 Schuljahre. Wie wollen Sie so etwas aufholen?
In der Bildungspolitik ist das auch eine Landessache und wir haben jetzt als baden-württembergische Landesregierung vorgenommen, auf Druck der Grünen, dass wir für die Personalschlüssel zum Beispiel auch einen Sozialraumfaktor mit einführen. Das heißt, dass gerade dort, wo es eben schwieriger ist, wo wir wissen, dass es mehr Sprach noch Barrieren gibt, dass wir Schwierigkeiten haben in der ja, in dem Schuldasein, dass wir dort mehr Personal auch hinschicken können an diese Schulen. Das haben wir uns jetzt vorgenommen. Ich bin froh, dass wir das als Grüne erreicht haben. Das kommt jetzt langsam in die Fläche.
Aus Eppelheim kommt die nächste Frage von Monika Klemmer. Sie möchte wissen, Annalena Baerbock spricht immer davon, dass sie Kinder aus der Armut holen möchte. Mich würde interessieren, wie das angedacht ist.
Ja, Frau Klemmer, erstmal schöne Grüße nach Eppelheim. Das freut mich sehr. Sie sprechen das Thema Kinderarmut an. Und wir haben leider in den letzten Jahren sogar einen Anstieg der Kinderarmut gesehen, dass wir jetzt bei jedem fünften Kind sind, was in Deutschland unter der Armutsgrenze lebt. Und unser Ansatz ist die Kindergrundsicherung. Was bedeutet das? Das eine ist, dass wir Kinder als eigenständige Menschen bemessen, im Sinne von wie viel Geld sie bekommen und nicht mehr als abgeleitete kleine Erwachsene. Das ist das eine, dass sie wirklich auch als Kinder mehr bekommen. Aber das zweite ist vor allem, dass das Geld ankommt. Heute ist es so, wenn Sie als alleinerziehende Mutter einen Job haben, von dem Sie vielleicht ohne Kinder sogar noch leben könnten, aber mit den Kindern eigentlich in Hartz-IV-Bereich rutschen würden, dann können Sie den sogenannten Kinderzuschlag beantragen. Der ist aber so komplex und so schwierig, dass 2/3 der Anspruchsberechtigten den gar nicht bekommen. Das heißt, wir haben viele, die sogar Anspruch haben, aber es nicht bekommen. Und ich als Abgeordnete, bei mir überprüft das Finanzamt automatisch, ob ich Anspruch habe auf Kinderfreibetrag statt Kindergeld. Und wir wollen, dass der Staat genauso für diejenigen, für die es eh schwieriger ist, das automatisch prüft und automatisch auszahlt. Dass da kein Antrag mehr gestellt werden muss, dass die Alleinerziehende die Unterstützung bekommt, die ihr zusteht und sie dafür nicht irgendwo auf welche Ämter gehen muss. Und das ist der Gedanke der Kindergrundsicherung.
Das ist erstmal das Thema der Entbürokratisierung, was sich andere Parteien auch auf die Fahne geschrieben haben. Aus Laupheim schreibt uns Stefan Schmidberger: Ich höre immer von Klimawandel und CO2-Eindämmung, was alles richtig ist und ich die Friday-for-Future-Bewegung spitze finde. Aber jetzt wird schon von Wissenschaftlern vorhergesagt, dass in 10 Jahren eine Trinkwasserknappheit herrschen wird. Meine Frage, was machen Sie gegen diese Verknappung? Denn da hilft mir die gesamte CO2-Einsparung reichlich wenig, wenn ich kein Wasser habe.
Ja, natürlich haben wir eine Klimakrise, wir haben auch eine Biodiversitäts-, eine Artenvielfaltskrise, wir haben eine Krise unseres Grundwassers und die Krisen müssen wir gemeinsam zusammendenken. Und natürlich brauchen wir am Ende ein gutes Klima, damit es auch bei uns wieder genügend regnet und wir gutes Grundwasser haben, was dann nicht durch Nitrate verschmutzt wird, was ja immer noch dadurch kommt, dass wir eine sehr extensive Landwirtschaft bei uns in Deutschland und in Europa haben. Hier möchten wir wirklich ganz stark daran ansetzen, dass wir eine nachhaltige Landwirtschaft haben, von der die Landwirte und Landwirte gut leben können, die aber eben auch so produziert, dass wir in Zukunft bei uns gutes Wasser haben.
Ulrike Haumann hat geschrieben: Was halten die Grünen von einem Zivildienst für junge Frauen und Männer nach der Schule?
Wir sind dafür, dass wir alle Freiwilligendienste wirklich stark ausbauen, sie attraktiver gestalten, dass es besser anerkannt werden kann, zum Beispiel fürs Studium, für Ausbildung, dass wir hier die finanzielle Ausstattung verbessern, mehr Angebote schaffen, damit wirklich alle jungen Menschen, die das wünschen, nach ihrem Schulabschluss so ein Jahr auch machen können.
Dann hat uns Norbert geschrieben, keine weitere Angabe. Die Grünen machen viel Klimapolitik, aber kaum noch Umweltpolitik. Haben Sie die Verbesserung der Müllentsorgung auch im Fokus und ein härteres Vorgehen gegen illegale Müllentsorgung? Anbei ein soeben gemachtes Foto von meinem Balkon aus und da sieht man die Müllcontainer und daneben steht jede Menge Müll noch.
Ja, unbedingt. Also wir sind auch die Partei der Naturschützer weiterhin und das gehört für uns auch wirklich Hand in Hand. Und was Sie ansprechen mit Müll, eigentlich darf es gar keinen Müll mehr geben in Zukunft. Der Gedanke muss sein, dass wir alles wiederverwerten, dass wir wirklich in eine Kreislaufwirtschaft reinkommen, wo wir alles wieder benutzen und zwar auf einer gleichwertigen Höhe. Und da gibt es auch in Baden-Württemberg ganz spannende Unternehmen. In Freiburg, Polysecure, habe ich gerade besucht, die daran arbeiten, dass man Stoffe besser trennen kann, dass man auch wirklich Produkte, die oder einzelne Stoffe, die heute nicht trennbar sind, in Zukunft trennen kann. Das ist die Zukunft. Dafür brauchen wir und wollen wir einen rechtlichen Rahmen.
Wir sehen täglich erschütternde Bilder aus Afghanistan. Wenn die Grünen in die Regierung kommen sollten, was wäre der erste Schritt in der Afghanistan-Politik?
Ich wünsche mir, dass wir uns eine Regierung geben können, die handelt, bevor es zu spät ist. Und eine Regierung haben, die nicht immer erst agiert, wenn es wirklich knallt. Das war das, was in den letzten Wochen und Monaten für mich auch das Schmerzhafteste war, zu sehen, dass wir im April, im Juni gesagt haben, lassen Sie uns bitte die Menschen jetzt evakuieren, damit wir dann nicht abhängig sind von den Taliban, dass wir dann nicht unsere Soldatinnen und Soldaten in den gefährlichen Einsatz schicken müssen, um diese Menschen rauszuholen. Das ist einfach eine Politik, die nicht vorausschaut, die immer nur aussitzt, die auf Sicht fährt. Und wir würden dem gerne eine vorausschauende Politik entgegensetzen. Und in Afghanistan ist klar, dass der Westen jetzt erstmal draußen ist. Ich finde, wir müssen trotzdem humanitäre Hilfe liefern, aber nicht die Taliban anerkennen.
Die Grünen fordern einen Untersuchungsausschuss zum Thema. Dabei haben die Grünen in Hessen beispielsweise Abschiebungen von Straftätern und Gefährdern Anfang August noch mitgetragen. Da muss ich nochmal die Frage nach der grünen Doppelmoral stellen.
Die Grundlage für die Abschiebungen ist die Einschätzung, die Lagebeschreibung durch das Auswärtige Amt. Und diese Lagebeschreibung war viel zu schön und sehr zu rosig gemalt von Afghanistan. Die haben wir auch von Bundesseite immer wieder kritisiert. Minister Maas aufgefordert, eine realistische Lageeinschätzung zu Afghanistan zu erstellen, damit man eben aufhören kann, in dieses Land abzuschieben. Das ist leider nie geschehen.
2001 haben die Grünen ja tatsächlich auch dem Kampfeinsatz in Afghanistan zugestimmt. Heißt das dann nicht in der Schlussfolgerung, dass sie auch das Geschehen mittragen müssen?
In Afghanistan ist man damals nach 9/11 militärisch interveniert, um die Terroristen zu bekämpfen. Seither sind sehr, sehr viele Fehler gemacht worden. Wenn man überhaupt dran denkt, dass letztes Jahr Trump gesagt hat, er verhandelt nur mit den Taliban, gar nicht mit der afghanischen Regierung, dann darf man sich auch nicht darüber wundern, dass jetzt die Taliban so stark sind. Aber egal, ob man für oder gegen den Einsatz war, jetzt ging es ja darum, dass der Abzug geregelt und gut läuft. Und da ist das große Versagen eben auch passiert.
Annalena Baerbock sagte in Bezug auf Heiko Maas, ich sehe ein riesengroßes Versagen, wie Sie es jetzt gerade auch sagen. Was lässt denn die Grünen so sicher sein, dass sie außenpolitisch besser wären? Bei Annalena Baerbock wird regelmäßig kritisiert, dass sie keinerlei Regierungserfahrung hat.
Wenn man die Regierenden immer nur lässt, die es schon getan haben, dann kommt man mit dem Weiter so voran. Das ist aber eine Politik, die uns sicher nicht voranbringen kann. Wir hatten schon einen sehr guten Außenminister, Joschka Fischer. Die Tradition der vernünftigen Außenpolitik mit dem guten Rückgrat, die sehr gut überlegt, wann man wo zum Beispiel auch militärisch interveniert, die das auch strittig immer wieder diskutiert. Diese Tradition haben wir bei uns in der Partei. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Deutschland wieder eine gute, verlässliche, menschenrechtsorientierte Außenpolitik verdient.
Die CO2-Preiserhöhung ist beschlossen durchs Klimaschutzgesetz, was auch Kraftstoffe verteuern wird, langfristig um 16 Cent. Wer auf dem Land wohnt und aufs Auto einfach angewiesen ist, sich aber kein neues Elektroauto leisten kann, wie holen Sie den ab?
Klimaschutz ist die große, große Aufgabe unserer Generation und wir müssen es so hinbekommen, dass wir dabei alle mitnehmen, dass es eben nicht sozial ungerecht wird, dass nicht die Kleinen die Zeche dafür zahlen, sondern dass wir es für alle möglich ausgestalten. Und deswegen geht es darum, Preise zu ändern. Es geht aber auch darum, Angebote zu machen, einen öffentlichen Nahverkehr zu steigern, Innovationen zu fördern und gute gesetzliche Rahmenbedingungen. Bei dem Preis ist es für uns wichtig, dass es einen sozialen Ausgleich gibt. Wir sind die einzige Partei, die ein Konzept vorgelegt hat, unser Bürgerenergiegeld, wo wir nämlich sagen, dass jeder Cent, der mehr eingenommen wird, nicht in die Staatskasse geht, sondern per Kopf wieder an die Bürgerinnen und Bürger zurückverteilt wird. Und wir zusätzlich extra finanzielle Unterstützung wollen für gerade Elektromobilität auch nochmal in ländlichen Räumen.
Wobei ich da an Robert Habeck erinnern muss, der nicht wusste, dass die Pendlerpauschale für alle Verkehrsmittel gilt. Bis 2030 wollen die Grünen die Autos mit Verbrennermotor nicht mehr zulassen. Das EU-Recht gibt das aber gar nicht her. Sind die Forderungen der Grünen also utopisch?
Die Europäische Kommission hat gerade im Juli vorgeschlagen, dass das Ende des Verbrennermotors im Jahre 2035 liegen soll. Darüber wird die nächste Bundesregierung verhandeln müssen. Das liegt auf dem Tisch. Von daher, diese europäische Gesetzgebung soll genau geändert werden.
Bei Ihnen steht es nur anders im Wahlprogramm.
Wir wollen das früher haben, 2030. Da sind wir übrigens nicht alleine. Es sind viele andere europäische Länder, die das auch so sehen. Einige europäische Länder haben ja sogar schon ein Enddatum gesetzt. Aber es geht ja auch darum, Und deswegen ist europäisch richtig, dass unsere Unternehmen Planungssicherheit wollen und sagen, wir möchten das gerne einheitlich in Europa gestalten. Und dafür brauchen wir jetzt eine Bundesregierung, die den Mut hat, den Unternehmen zu folgen, Daimler, VW, die alle schon viel weiter sind, die auch wissen, dass das E-Auto das Zukunftsauto ist und wir natürlich deswegen hier auch unsere Unternehmen stärken wollen.
Nur mag sich der ein oder andere tatsächlich wundern, dass etwas im Wahlprogramm steht, was durch EU-Recht gar nicht umsetzbar ist.
Naja, das EU-Recht wird ja jetzt gerade neu verhandelt und wir sagen als Grüne, wie wir diese Gesetzgebung neu ausgestalten wollen und die anderen Parteien sagen, dass sie da dagegen sind. Aber es ist interessant, dass wir sehen, dass die Unternehmen schon wesentlich weiter sind, dass eigentlich die Unternehmen darauf warten, dass die Regierung ihnen rechtlichen Rahmen bietet, der Sicherheit gibt, Planungssicherheit, damit wir auch die Beschäftigten mitnehmen können und für die einen guten Weg finden können.
Die Grünen wollen viel erreichen beim Klimaschutz. Mehr als die Hälfte der Industrieemissionen weltweit kann auf 25 Firmen zurückgeführt werden. Wäre eine zielgerichtete Umweltpolitik gut beraten, sich darauf zu fokussieren, um dann wirklich ganz konkret etwas zu erreichen?
Ja, unbedingt. Unser Ansatz ist, dass wir jene Dinge, die jetzt schnell und technologisch schon möglich sind, zum Klimaschutz auch als erstes machen. Deswegen sind wir auch der Überzeugung, dass wir den Kohleausstieg vorziehen wollen. Deswegen bieten wir einen Pakt für die Industrie an, in dem wir genau sagen, es gibt zum Beispiel in der Stahlindustrie noch sehr, sehr viele CO2-Emissionen, dass wir sagen, wir machen den Unternehmen das Angebot, dass wir sie finanziell dabei unterstützen, in neue Technologien zu investieren, den Weg zu finden, gesetzliche Regelungen dafür ermöglichen, damit wir genau das schneller auf die Wege bringen können, damit die Dinge, die noch etwas schwieriger sind, zum Beispiel ein CO2-freies Flugzeug, das wird wahrscheinlich erst am Ende kommen, dass wir da jetzt aber uns Luft verschaffen, indem wir die Dinge schnell angehen, die schnell möglich sind.
Die Verschmutzungsrechte sind da ja immer ein großes Thema bei den Unternehmen. Tesla verdient Milliarden mit den Abgasen von Fiat und GM, weil sie mit den Verschmutzungsrechten Handel betreiben. Wie wollen Sie das stoppen?
Der europäische Emissionshandel, den Sie gerade ansprechen, der steht auch zur Reform. Auch dort hat die Europäische Kommission jetzt einen Vorschlag gemacht, um diesen zu verändern und eben die Verschmutzungsrechte auch peu à peu vom Markt zu ziehen. Das müssen wir auch, weil wir hier solche Verschmutzungsrechte begrenzen müssen, damit wir in der Zukunft schneller vorankommen. Auch dort geht es darum, dass sich die neue Bundesregierung dazu verhält. Ich möchte eine Bundesregierung, die hier sehr klar und konsequenten Klimaschutz betreibt. Es ist übrigens auch so, dass alles, was wir jetzt heute nicht tun, in Zukunft wesentlich teurer wird. Und wir der Überzeugung sind, dass es gar nicht mehr darum geht, nur mit grünen Ideen, mit Klimaschutz schwarze Zahlen zu schreiben, sondern dass, wenn wir nicht auf Klimaschutz setzen, wir im internationalen Wettbewerb gar nicht mehr standhalten können.
In einer möglichen Koalition müssten Sie sich ja kompromissbereit zeigen. Von welcher Ihrer Forderungen könnten Sie sich als erstes trennen?
Sie haben recht, dass man in der Demokratie Kompromisse eingehen muss. Das ist die Grundregel, außer man bekommt 50% plus. Aber jetzt ist für mich der Moment, wo ich wirklich dafür kämpfe, dass wir als Grüne stark werden. Ich habe gerade in Baden-Württemberg, haben wir ja gesehen, welchen Unterschied es macht, ob Grüne stark sind und wie stark sie sind. Der Vergleich der Verhandlungen mit der CDU vor 5 Jahren und jetzt, das war ja wie Tag und Nacht. Wir haben jetzt beim Klimaschutz so viel mehr durchbekommen können, dadurch, dass wir wirklich deutlich vor der CDU lagen, bei der sozialen Gerechtigkeit.
Sie weichen der Frage aus, von was könnten Sie sich am ehesten trennen?
Ich trenne mich jetzt noch von gar nichts, sondern ich kämpfe jetzt dafür, dass wir endlich einen Aufbruch in Deutschland hinbekommen, dass wir einen tüchtigen Staat bekommen, der handelt, der handlungsfähig ist, Klimaschutz auf die Straße bringt, dass in diesem Land kein Kind mehr arm ist. Dafür kämpfe ich jetzt. Und natürlich wird man am Ende Kompromisse eingehen müssen. Aber jetzt hoffe ich, dass wir stark sind. Jedes Prozent für uns Grüne ist 10% fürs Klima.
Was für eine Koalition favorisieren Sie? Es sieht gerade eher nach Dreierbündnis aus.
Einfacher sind immer Zweierbündnisse. Aber wir gehen nicht mit Koalitionsaussagen in diesen Wahlkampf, sondern kämpfen für starke Grüne. Wir wissen, dass wir diejenigen sind, die konsequent auch Klimaschutz umsetzen werden. Eine Regierung ohne Grün ist wie Klima ohne Schutz. Und dafür lohnt es sich jetzt noch die letzten Tage, wirklich viele Menschen auch zu überzeugen.
Jetzt im Wahlkampf haben sich ja bereits Abgeordnete von SPD, Linken und Grünen getroffen, um zu signalisieren, Mitte-Links sei möglich. Also das schließen Sie nicht aus?
Wir schließen Sondierungen mit demokratischen Parteien nicht aus, aber ich nehme eben zur Kenntnis, dass die Linke sich ja immer selber aus der Regierungsverantwortungsfähigkeit immer weiter wieder rausnimmt, indem sie zum Beispiel auch bei dem Einsatz jetzt für die Rettung der Ortskräfte aus Afghanistan der Bundeswehr kein Mandat dafür gegeben hat, aber gleichzeitig sagt, wir müssen die Menschen aus Afghanistan rausholen. Das wird der humanitären Verantwortung, aber eben auch einer möglichen Regierungsverantwortung nicht gerecht. Bei Europa ist das auch so. Von daher, wir kämpfen jetzt erstmal für starke Grüne, damit wir am Ende gut verhandeln können.
Wir gehen noch Hörerfragen an. Aus Wörth hat uns Marcellus Knapp geschrieben. Alle reden von Digitalisierung, aber wie soll es weitergehen mit unseren viel benötigten Handwerkern in Zukunft? Digital klettert niemand aufs Dach oder klemmt ein Stromkabel an und so weiter. Wie wollen Sie die Attraktivität für diese Berufe steigern? Und ab wann müssen Beamte und manch andere Berufe auch in unser Rentensystem einbezahlen?
Das sind ja zwei Fragen. Das eine ist die Frage nach einer Bürgerversicherung, Bürgerrentenversicherung. Wir kämpfen wirklich dafür, dass wir hier mehr Gerechtigkeit hinbekommen. Das wird wahrscheinlich nur schrittweise gehen, aber wir wollen das auf jeden Fall anfangen. Bei dem Handwerk ist es mir ganz wichtig, dass ein Handwerk eine wichtige Zukunftsrolle hat, auch zum Beispiel mit Blick auf Klimaschutz. Wenn wir immer davon sprechen, wir wollen Häuser sanieren, wir wollen anders bauen, wir wollen mit Holzbau bauen, das geht alles nur mit Handwerkern. Deswegen brauchen wir eine Allianz mit dem Handwerk zum Beispiel für Klimaschutz, für Ausbildungsoffensive, damit der Beruf attraktiver wird, gut bezahlt wird, dass wir in diesen Sektoren wirklich ja, viele, viele Menschen, junge Menschen davon begeistern können, auch in diesen Job zu gehen.
Nochmal zurück in die Gesundheitspolitik. Aus Geislingen hat sich Anita Gröhl gemeldet. In Göppingen wird für mehr als 500 Millionen Euro eine neue Klinik gebaut. Die Grünen im Kreistag haben mit übergroßer Mehrheit für die Schließung der Helfenstein-Klinik gestimmt. Mit der Begründung, die politischen Vorgaben aus Berlin könnten die Helfenstein-Klinik wirtschaftlich nicht erfüllen. Frage an Sie dann. Haben Sie ebenfalls die Haltung, dass eine Klinik wirtschaftlich Gewinn abwerfen muss? Ist die Gesundheitsversorgung dem freien Markt unterworfen?
Wir Grüne wollen die Gesundheitspolitik neu aufstellen. Wir wollen weg von dem fallpauschalen Berechnungssystem, wo man sagt, ein Blinddarm kriegt so viel, egal ob er jetzt noch blutig ist oder nicht, hin zu einem System, wo es wirklich auch um die Daseinsvorsorge geht. Also ähnlich gedacht wie bei Polizei oder Feuerwehr, wo man auch sagt, man zahlt ja nicht die Polizei danach, wie viele Einbrecher sie geschnappt hat oder die Feuerwehr, wie viele Häuser sie gelöscht hat, sondern danach, dass sie vorhanden ist. Und dieses System wollen wir wirklich knacken und ändern, dass wir hinkommen und sagen, wir brauchen Geburtsstationen. Wir brauchen eine gute auch Notfallversorgung in der Fläche.
War auch nicht die Frage, sondern es ging hier um den wirtschaftlichen Gewinn.
Das bedeutet, dass wir in der Gesundheitspolitik nicht die Gewinne rausziehen, nicht die Profite rausziehen, sondern reinvestieren. Das ist eben ein Recht auf Gesundheit und das ist ein anderes Gut als ein Telefon oder ein anderes Gut. Und natürlich wollen wir dafür auf Bundesebene die Regeln anders setzen.
Ich sage Dankeschön für den Besuch in SWR1 Leute, Franziska Brandner.
Herzlichen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.